ARD. SWR Kultur. Forum. Mit Janina Schreiber und dem Thema Resolution gegen Plastikmüll. Wie lässt sich die Flut noch stoppen? Von der Antarktis bis zur Lunge von Neugeborenen. Plastik ist überall. Jedes Jahr landen Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmeeren, in unseren Flüssen, aber auch in unseren Böden. Und inzwischen findet sich Plastik auch in unserem Körper. In Genf ringen die Vereinten Nationen derzeit um ein rechtlich bindendes Abkommen, das die Plastikflut eindämmen soll. Am Donnerstag enden die Beratungen und es steht die Frage im Raum, wird das ein Meilenstein für den Umweltschutz oder nur ein weiterer Kompromiss? Oder, das könnte laut Beobachtenden durchaus vorkommen, scheitert das ganze Vorhaben. Wir wollen in unserem Forum deshalb diesmal fragen, wie groß ist das Plastikproblem eigentlich? Was kann ein globales Abkommen leisten und was nicht? Brauchen wir ein weitreichendes Verbot von Einwegplastik, strenge Recyclingquoten oder Alternativen zum Kunststoff? Und was bedeutet all das für unsere Gesundheit, für die Artenvielfalt und für den Alltag? Dazu begrüße ich Professor Dr. Christian Laforge. Er ist Ökologe und Sprecher des Sonderforschungsbereichs Mikroplastik an der Universität Bayreuth. Giacomo Sebes, Jurist in der Abteilung Zirkulärer Wandel am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und Laura Kriestop, Expertin für Verpackungen und Kreislaufwirtschaft beim World Wildlife Fund WWF. Herr Laforge, Sie beschäftigen sich als Ökologe vor allem ja mit winzig kleinen Plastikteilchen. Wie schwer ist das denn, sowas Winziges zu erforschen? Und wie groß im Gegenzug dazu ist das Plastikproblem weltweit?
Es ist in der Tat sehr schwierig, diese winzig kleinen Plastikteilchen zu analysieren. Das heißt, wir analysieren Mikroplastikpartikel, die kleiner sind wie der Durchmesser eines menschlichen Haares. Und man kann sich das vorstellen, menschliches Haar hat circa 70 bis 100 Mikrometer Durchmesser und wir analysieren Partikel, die um einiges kleiner sind als der Durchmesser eines menschlichen Haares, sprich es ist nicht sichtbar. Dabei stellt sich die Herausforderung, wie man dieses Plastik in unterschiedlichen Umweltmedien, das heißt Boden, Wasser, Luft, aber auch menschliches oder tierisches Gewebe herausbekommt, um es dann zu charakterisieren. Und leider Gottes findet sich dieses Mikroplastik überall. Das heißt, in allen Proben, die wir bis dato analysiert haben, haben wir auch Mikroplastik gefunden. Und Sie haben es ja vorher schon angesprochen, Mikroplastik findet sich von den Tropen bis zu den Polen, von der Atmosphäre bis in die Tiefsee. Und leider Gottes auch in der Luft, die wir einatmen und in unseren Nahrungsmitteln. Allerdings muss man dabei auch nochmal feststellen, wenn man von der Größe des Problems spricht, dass wir noch nicht alles tatsächlich erfasst haben. Denn diese Mikroplastikpartikel können in immer noch kleinere Partikel zerfallen, nämlich in Nanoplastikpartikel. Und es gibt noch keine validen Methoden, um diese Nanoplastikpartikel in den unterschiedlichen Medien tatsächlich analysieren zu können. Und dementsprechend haben wir möglicherweise erst die Spitze des Eisbergs detektiert.
Also winzige Teilchen überall auf der Welt, schon ein großes Problem. Und weil das die Weltgemeinschaft auch erkannt hat, versucht sie dem ganzen Jahr eigentlich gerade Herr zu werden. Deshalb verhandeln die Vereinten Nationen ein Abkommen. Seit 2022 versucht man das. Herr Sebes, als Jurist am Wuppertal-Institut verfolgen Sie das ja seit Beginn an. Warum ist das denn so schwierig aus, ja, vermeintlich erstmal guten Absichtserklärungen, die wir ja auch zu Beginn der Genfer Konferenz jetzt wieder gehört haben, dann wirklich verbindliche Regeln zu machen, um die Plastikflut einzudämmen?
Nun, wenn man an Plastik denkt, dann ist die erste Assoziation häufig Abfallmanagement oder Kunststoffrecycling. Aber wenn man wirklich versucht, Kunststoff zu adressieren und eine Lösung für Abfall von Kunststoffen zu finden, dann sieht man, es ist chemisch sehr komplex, woran sich dann die Frage anknüpft, was genau möchten wir adressieren. Es ist ökologisch ein schwieriges Thema, weil es so viele Auswirkungen auf menschliche Gesundheit, auf tierische Gesundheit, aber auch auf die sonstige Umwelt hat. Es ist ein wirtschaftliches Problem, weil die petrochemische Industrie sehr groß ist, Kunststoffe einfach unser ganzes Leben durchdringen, viele Produkte davon betroffen sind. Dann haben wir auch sehr viele geopolitische Fragen, die sich daran anknüpfen, beispielsweise Staaten, die Erdöl oder produzieren oder auch eine petrochemische Industrie haben. Und wir haben auch viele soziale Fragen, insbesondere die Frage, welche Staaten betroffen sind von der Plastikverschmutzung und welche Staaten tatsächlich auch einen Beitrag geleistet haben, Plastikverschmutzung herbeizuführen. Aber auch einzelne Personengruppen, wie zum Beispiel sogenannte Abfallsammler oder Wastepicker. Das heißt, wir sehen, es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die in den Verhandlungen zusammenkommen. Und das in einen Vertrag zusammenzubringen, das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Und dementsprechend gestaltet es sich gerade sehr, sehr schwierig, all diese Themen vernünftig unter einen Hut zu bekommen und die verschiedenen Interessen und Probleme, die es gibt, gemeinsam dann zu bearbeiten.
Frau Christoph, Sie sind ja tatsächlich gerade als Beobachterin für den WWF in Genf dabei und kennen als Kreislauf- und Verpackungsexpertin auch mögliche Lösungen. Was wird denn hinter den Kulissen gerade am härtesten verhandelt?
Also hier wird gerade wirklich sehr vieles sehr hart verhandelt. Und schon die letzten 2 Tage fanden die Verhandlungen vor allen Dingen auf den Korridoren statt. Sogenannte Informals oder Informal-Informals, wo sich Länder zusammenschließen, um dann im kleinen Kreis an Kompromissen zu arbeiten. Und da vielleicht kurz vorweg geschoben, so ein Vertrag, der ist unterteilt in verschiedene Artikel. Und am härtesten umkämpft ist hier auf jeden Fall der Artikel 6 zur Produktion, also wie viel Kunststoff wollen wir in Zukunft noch produzieren. Es ist aber auch stark umkämpft der Artikel 3, der um globale Verbote, Phase-outs geht, von Hochrisikokunststoffprodukten und auch Chemikalien. Und auch hier sagen viele Länder, das wollen wir nicht und wir denken nicht, dass es Teil dieses Vertrags sein sollte.
Bevor wir den Blick jetzt nochmal dezidiert nach Genf richten, will ich erst nochmal fragen, wie groß ist die Dimension der Plastikflut eigentlich? Vor mir auf dem Tisch steht zum Beispiel eine Wasserflasche aus dünnem Plastik, 1,5 Liter. Der Kugelschreiber in meiner Hand, der hat aber viel härteres Plastik. Also was verstehen wir unter Plastik?
Ja, ist ja schade, dass Sie keine Glasflasche vor sich auf dem Tisch haben, sondern eine Plastikflasche. Aber unter Plastik versteht man eigentlich Kunststoffe, die aus Polymeren bestehen. Das heißt, ein Polymer besteht aus Einzelbausteinen, sogenannten Monomeren. Aber der Kunststoff besteht eben nicht nur aus dem entsprechenden Kunststofftyp, das heißt Polyethylen oder Polypropylen, sondern eben auch aus den entsprechenden Chemikalien, die die Eigenschaften des Kunststoffs bedingen. Sprich Weichmacher, um Kunststoff flexibel zu machen oder eben auch Flammschutzmittel, um Kunststoffe schwerer entflammbar zu machen. Aber es finden sich natürlich auch andere Chemikalien, die benötigt werden, um den Polymerisationsprozess zu starten, Katalysatoren oder eben auch Chemikalien, die beim Recyclingprozess auch mit in die Kunststoffe gelangen, sodass ein Kunststoff ein sehr komplexes Material ist, das jetzt nicht nur aus dem entsprechenden Polymer besteht, sondern eben auch aus den weiteren chemischen Bestandteilen.
Eigentlich ist Kunststoff also ein ganz wunderbarer Stoff, oder? Aus dem man sehr viele verschiedene Dinge machen kann.
Wir werden in unserer modernen Gesellschaft leider ohne Kunststoffe nicht mehr so leben können, wie wir es bis dato gewohnt sind. Und wenn ich hier im Studium mich umblicke, ist auch das meiste aus Kunststoff. Allerdings kommt es darauf an, wie man mit dem Kunststoff auch umgeht. Zum einen ist natürlich die unsachgemäße Müllentsorgung weltweit ein sehr großes Problem. Aber selbst, und das ist schon eine Mammutaufgabe, selbst wenn wir diese unsachgemäße Entsorgung von Kunststoffmüll in die Umwelt reduzieren könnten, wäre dem Plastikproblem auch noch nicht Einhalt geboten. Denn Mikroplastik vor allem, und das ist auch das, was am meisten Effekte hervorrufen kann, entsteht nicht nur durch den Zerfall von großem Plastikmüll, sondern eben auch aus Abrieb von ganz vielen Produkten, die aus Plastik bestehen. Selbst wenn Sie Ihre Wasserflasche, die jetzt vor Ihnen auf dem Tisch steht, auf- und zumachen, generieren Sie Mikroplastik. Wenn Sie zu Hause auf Ihrem Kunststoffbrett Ihre Lauchzwiebeln schneiden, produzieren Sie Mikroplastik. Wenn Sie synthetische Kleidung tragen und daran reiben, produzieren Sie Mikroplastik. Der Abrieb von Ihren Schuhsohlen generiert Mikroplastik. Das heißt, man findet dieses Mikroplastik tatsächlich überall. Und das Problem ist, dass dieses Mikroplastik kein einheitlicher Stoff ist, wie jetzt irgendeine Chemikalie, die möglicherweise schädigende Auswirkungen hat, sondern Mikroplastik ist nicht gleich Mikroplastik. Das heißt, all dieses Mikroplastik besteht aus ganz unterschiedlichen Kunststofftypen, die eine unterschiedliche chemische Ausstattung haben, die in unterschiedlicher Größe und Form vorliegen, unterschiedliche Oberflächenladungen haben. Und all diese Eigenschaften verändern sich auch noch in der Umwelt, sodass wir ein sehr, sehr komplexes Problem vor uns haben, was auch der Herr Sebis vorher auch schon angesprochen hat. Und es hängt von den Eigenschaften der entsprechenden Kunststoffpartikel ab, ob wir einen Effekt sehen oder eben auch nicht.
Jetzt werden jedes Jahr rund 400 Millionen Tonnen Plastik weltweit neu produziert. Zuletzt waren das sogar 414 Millionen Tonnen. Und ein Forscher, der hat mal ausgerechnet, das entspricht ungefähr dem Gewicht der Menschheit im Jahr. Also es ist so, als würden wir jedes Jahr einen Plastikzwilling eines jeden Menschen auf der Welt herstellen. Ist also die Lösung, einfach die Plastikproduktion einzudämmen? Frau Christoph?
Also ich denke schon, man muss halt wirklich schauen, wie viel Plastik brauchen wir und wo setzen wir es ein. Wie Herr Laforsch gerade schon gesagt hat, es ist ein Hochleistungsmaterial und unsere moderne Welt ist ohne nicht vorstellbar. Zum Beispiel auch Medizinverpackungen, die steril sein müssen. Aber wir haben unseren Lebenskonsum, unsere Lebensart und Weise in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Das heißt, immer mehr Plastikbecher, zum Beispiel To-Go, Boxen To-Go, aber auch kleine Sachets, die im globalen Süden ein Riesenproblem sind, die traditionelle Mehrwegsysteme zum Beispiel ersetzt haben. Und das führt halt zu diesem krassen Wachstum, was wir da sehen, wenn ich jetzt explizit auf den Verpackungsbereich schaue. Und da würden wir mit viel, viel, viel weniger auskommen. Und da gilt es natürlich, die Produktion zu reduzieren, aber auch unser Konsummodell zu hinterfragen und zu schauen, auf welche Alternativen können wir umstellen. Und da gibt es in vielen Bereichen schon sehr, sehr gute Alternativen. Also zum Beispiel im To-Go-Bereich gibt es Mehrweglösungen. Aber auch jetzt mit Blick auf Flaschen zum Beispiel gibt es Mehrwegsysteme, die man gut installieren kann. Und Mehrweg heißt in diesem Fall, dass etwas gewaschen wird und dann wieder eingesetzt werden kann. Und am Ende, wenn es sich jetzt zum Beispiel um PET handelt, immer noch recycelt werden kann. Das heißt, es kann dann immer noch geschreddert werden, eingeschmolzen werden, zu einer neuen Flasche gemacht werden. Man verlängert nur halt den Lebenszyklus immens und man verbraucht viel, viel weniger Material. Und ich denke, die Krise ist so, so groß, dass wir an allen Ecken ansetzen müssen. Also wirklich die komplette Kreislaufwirtschaftshierarchie bemühen müssen. Von der Reduktion über Mehrweg, über Design for Recycling bis zu besserem Abfallmanagement. Und das ist auch eine Sache, die hier diskutiert wird. Die sogenannte erweiterte Produzentenverantwortung. Was bedeutet, dass Unternehmen Verantwortung tragen für ihre Verpackung und quasi Sammlung, Sortierung und dann auch das Recycling bezahlen müssen. Also ich glaube, all diese Hebel sind wichtig.
Frau Christoph, Sie haben schon das Bild entworfen von den überlaufenden Mülleimern hier, die wir vor allem in Deutschland kennen, mit Einweg-Kaffee-to-go-Bechern. Herr Sebes, wie sieht das in anderen Teilen der Welt, vor allem im globalen Süden, aus? Wie schlimm ist da die Plastikflut?
Nun, wenn man den Blick auf die Welt insgesamt richtet, dann ist es natürlich in Staaten des globalen Nordens, also vornehmlich in Europa oder Nordamerika so, dass wir viel Plastikmüll produzieren. Der wird dann auch häufig bei uns auf Abfalldeponien gelagert, also recycelt oder verbrannt. Wobei das Lagern und Verbrennen häufig ja eine Methode ist, die auch bei uns in diesen Ländern häufig genutzt wird. Wenn man dann aber im Grunde eine 180-Grad-Drehung macht und mal schaut, wie die Situation im globalen Süden ist, da sind halt zwei Punkte relevant. Das erste ist, dass dort die Abfallmanagementsysteme, also Müllabfuhren oder sonstige Infrastruktur, die man braucht, um mit Plastikabfällen umzugehen, nicht so ausgebaut ist wie im nördlichen Teil der Welt. Das heißt, dort haben wir ganz viele Probleme, überhaupt mit Plastikmüll umzugehen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Einträge in die Umwelt. Es gibt wilde Deponien, Abfälle landen dann an Orten, wo sie nicht landen sollten, interagieren dadurch dann auch mit der Natur und mit Tieren, mit der heimischen Flora und Fauna also. Dann werden aber auch Menschen dementsprechend durch diese Plastikabfälle gesundheitlich gefährdet. Man muss aber sagen, dass diese Plastikabfälle, die ich jetzt gerade beschrieben habe, nicht ausschließlich aus diesen Ländern stammen, sondern, das wurde vorhin schon angedeutet, es gibt auch einen regen Handel mit Kunststoffen auf globaler Ebene. Das heißt, viele Kunststoffabfälle, die beispielsweise in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern anfallen, die werden hier gar nicht zu 100% wie auch immer genutzt, also sei es deponiert, verbrannt oder recycelt, sondern die gehen dann über verschiedene Wege, die man noch nicht zu 100% nachvollziehen kann, dann über Containerschiffe in den globalen Süden. Das heißt, die Plastikabfälle, die wir hier produzieren, die landen ganz häufig im globalen Süden und verschärfen dort die Probleme, die ich gerade schon aufgezeigt habe. Und dort sind dann natürlich die Auswirkungen ganz enorm. Man kann auch noch ein bisschen weiterspinnen und überlegen, was machen denn Menschen vor Ort auch mit den Kunststoffabfällen? Es gibt da, das hatte ich zu Beginn erwähnt, sogenannte informell im Abfallsektor Beschäftigte. Und das heißt, das sind Menschen, die sich diese Kunststoffabfälle annehmen und die versuchen zu verwerten oder weiterzuverkaufen und sich dadurch ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber die Art und Weise, wie diese Menschen arbeiten oder wie sie auch mit diesen Kunststoffen zur Verwertung umgehen, die ist meistens enorm gesundheitsgefährdend. Da werden dann beispielsweise viele Verletzungen, die sind an der Tagesordnung, also Schnittwunden, wenn man in Mülldeponien rumläuft oder wenn man versucht, Plastik zu recyceln oder das zu bestimmen, wird das manchmal auch bei offenem Feuer verbrannt, sodass halt toxische Gase freigesetzt werden. Und das ist halt der Alltag von mehreren Millionen Menschen im globalen Süden. Und das ist halt ein Problem, das, wie gesagt, einmal durch die schlecht ausgebauten Abfallmanagementsysteme, aber auch durch den globalen Kunststoffabfallhandel mit ausgelöst werden.
Ja, und auch darum, dass die Materialien auch nicht mehr so hochwertig sind, dass wir viele Mischmaterialien haben, die günstig produziert werden, die dann keinen Wert mehr haben und dementsprechend dann halt deponiert werden, nicht fürs Recycling in Frage kommen oder dann einfach das, was dann beim Recycling herauskommt, das Rezyklat quasi, das recycelte Material, dass das nicht ausreichend gut genug ist, dann um wieder eingesetzt zu werden. Also wirklich da Kunststoff nicht als Wert, als Material mit Wert zu betrachten und aufzusetzen, zu designen.
Vor ein paar Jahren gab es diese Studie, die hat nochmal hochgerechnet, eine Person, die nimmt unweigerlich, einfach weil sie isst, weil sie trinkt, weil sie atmet, pro Woche so viel Mikroplastik auf, wie eine Scheckkarte ungefähr wiegt, also so ungefähr 5 Gramm. Jetzt hat das Bundesamt für Risikobewertung die Menge mittlerweile schon relativiert. Wahrscheinlich ist es etwas weniger. Trotzdem, Herr Laforsch, Sie sind genau in diesem Bereich Experte. Welche gesundheitlichen Risiken bergen denn Mikro- und Nanoplastikpartikel für uns Menschen und für die Ökosysteme?
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Die Werte sind wieder relativiert worden, denn es sind natürlich nur grobe Hochrechnungen. Trotzdem sind wir als Menschen und die Umwelt natürlich ständig Mikroplastik und auch Plastikmüll exponiert. Das heißt, die Auswirkungen sind ganz unterschiedlich, genauso komplex wie die Thematik an sich ist. Das bedeutet, großer Plastikmüll birgt die Gefahr, dass sich Organismen da drin verfangen. Aber auch aus großem Plastikmüll können die Chemikalien auslaugen, die dann Effekte auf die Umwelt haben können. Es wurde auch gezeigt, unter anderem auch in unserem Sonderforschungsbereich, dass sich auf Kunststoffoberflächen mehr Krankheitserreger befinden als auf irgendwelchen Ästen oder Blättern daneben. Warum, ist noch nicht wirklich ganz verstanden, aber Kunststoff ist natürlich auch ein Substrat für Mikroorganismen. Zudem können natürlich große Plastikteile und auch Mikroplastik indirekte Effekte auf die Umwelt haben. Beispielsweise kann Mikroplastik Bodeneigenschaften verändern, wie das Wasserrückhaltevermögen des Bodens und somit auch das Pflanzenwachstum beeinträchtigen. Aber das größte Bedenken, das wir als Menschen haben, ist natürlich, dass es Auswirkungen auf uns und natürlich dann auch auf die Umweltgesundheit hat. Und das hängt damit zusammen, dass wir natürlich Mikroplastik zum einen mit unserer Nahrung aufnehmen, aber auch einatmen. Und dann hängt es wiederum von den Eigenschaften der Partikel ab, ob ein Effekt auftreten kann oder nicht. Denn wie vorher schon angesprochen, ist es eine sehr, sehr vielfältige Gruppe. Wenn man von Mikroplastik spricht, ist eigentlich ein ganzes Universum von unterschiedlichen Eigenschaftskombinationen. Aber gerade die kleinen Partikel bergen die Gefahr, dass diese Partikel nicht nur wieder ausgeschieden werden. Das heißt, das meiste, was wir einatmen, atmen wieder aus. Das meiste, was wir verschlucken, scheiden wir auch wieder aus. Aber trotzdem gibt es das Risiko, dass manche Partikel im Verdauungstrakt oder in den Atemwegen Chemikalien abgeben könnten, die dann schädigende Auswirkungen haben. Oder dass diese Partikel tatsächlich vom Verdauungstrakt oder von den Atemorganen ins Gewebe übergehen könnten und dort eben auch zu schädlichen Reaktionen führen könnten. Und von dem her steht die Forschung wirklich noch ganz am Anfang, um wirklich sagen zu können, welche Eigenschaftskombinationen von diesen Mikroplastikpartikeln tatsächlich einen Effekt auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit ausüben.
SWR Kultur, Sie hören das SWR Forum, diesmal zum Thema Resolution gegen Plastikmüll. Wie lässt sich die Flut noch stoppen? Mit Ökologe und Mikroplastikexperte Christian Laforsch von der Uni Bayreuth, Giacomo Sebes, Jurist vom Wuppertal-Institut und Verpackungsexpertin Laura Kriestopp vom WWF, die als Beobachterin gerade in Genf bei den Verhandlungen der UN zu dem Plastikabkommen dabei ist. Frau Kriestopp, wir haben gerade schon gehört, es gibt in der Forschung zu den Folgen von Mikro- und Nanoplastik auf Ökosysteme und auf die menschliche Gesundheit noch viel Unsicherheit. Sollte das die Weltgemeinschaft davon abhalten, zu einem verbindlichen Abkommen zu kommen?
Auf gar keinen Fall. Da gibt es ja auch ganz klar das Vorsorgeprinzip. Das heißt, auch wenn man da nicht 100% aller Informationen hat, hat man, glaube ich, genug Erkenntnisse, um zu sagen, dass es potenziell schädliche Auswirkungen hat und dementsprechend sollte man reagieren. Und man sieht ja auch schon die Auswirkungen, wie bereits beschrieben, auf die Tierwelt. Über 90% aller Tierarten im Meer sind mit Plastik, mit Kunststoffen in Berührung gekommen. Viele verhungern, wenn sie es zu sich nehmen, verhängen sich quasi darin. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Auswirkungen, die ganz klar sichtbar sind. Das heißt, es muss jetzt agiert werden und es ist auf jeden Fall 5 vor 12, wenn nicht sogar schon 2 vor 12. Wir haben ja, wir wollten eigentlich dieses Abkommen schon Ende letzten Jahres haben in Busan und das ist dann nochmal in die Verlängerung gegangen, weil die Staaten sich noch nicht auf einen ambitionierten Vertragstext mit globalen Regeln einigen konnten. Und wir haben es auch zu Anfang besprochen, das Kunststoffwachstum, also die Produktion nimmt weiter zu, ist super stark gestiegen von, ich glaube, es waren 2 Millionen in 1950er Jahren bis jetzt über 400 Millionen Tonnen. Das wird so erstmal weitergehen, wenn wir nicht gegensteuern. Und deswegen ist dieses Abkommen, das alle Staaten hier gemeinsam aushandeln in Genf, so wichtig. Denn es ist wirklich ein globales Problem. Es geht über Grenzen hinweg. Wir sind alle über die Meere miteinander verbunden. Dementsprechend muss es global angegangen werden und das jetzt.
Das heißt, selbst wenn es noch wissenschaftliche Unsicherheiten gibt, zeigt die Wissenschaft doch, dass sowohl großer als auch kleiner Plastikmüll tatsächlich Auswirkungen haben kann. Dementsprechend gehört kein Störstoff weder in unsere Natur noch in unsere Umgebung, mit dem wir ständig konfrontiert sind. Und dabei möchte ich auch nochmal betonen, dass Plastikmüll und Mikroplastik nicht nur ein Problem für die Weltmeere sind, sondern tatsächlich nicht nur vor unserer Haustür das Ganze beginnt, sondern tatsächlich in unserem eigenen Haus das Ganze schon beginnt. Das heißt, nicht nur die Weltmeere sind bedroht, sondern natürlich auch Süßgewässerökosysteme, terrestrische Ökosysteme und es beginnt wirklich schon in unserer eigenen Umgebung.
Es steht also wirklich viel auf dem Spiel. Herr Siebes, was passiert denn, wenn wir am Donnerstag keine Einigung haben?
Das kommt drauf an, würde ich sagen, ob man pessimistisch oder optimistisch in die weitere Zukunft schaut. Also wenn wir jetzt erstmal kein Abkommen haben, dann muss man sagen, wird erstmal so weit alles so weitergehen, wie es ist. Das heißt, Plastik wird weiter produziert und konsumiert und Staaten, die eben Kunststoffe herstellen oder auch Erdöl produzieren, aus dem dann wiederum Kunststoff hergestellt wird, werden wahrscheinlich auch dementsprechend weiter produzieren. Das heißt, die ökologischen und die sozialen Probleme, die wir gerade eben schon besprochen haben, werden dadurch erstmal nicht großartig besser auf globaler Ebene. Ich würde aber sagen, dass man weiterhin optimistisch sein kann, denn eine Sache, und das finde ich an diesem ganzen Verhandlungsprozess sehr interessant, die rausgekommen ist, es wurde wirklich sehr, sehr viel besprochen. Das war einfach sehr spannend zu sehen, wie bereit sämtliche Delegierten von Staaten waren, überhaupt erstmal über bestimmte Themen zu sprechen. Also wenn man halt an Plastik denkt, sind halt so die typischen Bilder, dass halt Müll an bestimmten Gegenden liegt, manchmal auch Traumstrände, die dann mit Bechern oder Zigarettenstummeln leider verschmutzt sind. Aber darüber hinausgehend haben Staaten sehr schnell erkannt, dass es viele tiefgreifendere Probleme gibt und die wurden besprochen, die wurden ausdiskutiert, die wurden in so kleineren Veranstaltungen, die neben den eigentlichen Verhandlungsrunden stattfinden, weiter ausdiskutiert. Es gab ganz viele Publikationen von wissenschaftlichen Einrichtungen und von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Es gab sehr, sehr viele Einlassungen von Staaten zu dem Plastikabkommen oder zu dem anvisierten Plastikabkommen. Das heißt, es wurde sehr, sehr viel geredet, sehr, sehr viel diskutiert. Das Thema ist halt auf der Agenda. Ein solches Gespräch, wie wir hier das führen, das hätte es, glaube ich, vor ein paar Jahren zum Thema Plastik so gar nicht gegeben. Und das zeigt schon, dass das Thema jetzt größer auf der Agenda ist. Und ich glaube, allein das hat schon einen großen Wert an sich und kann was bewegen, sodass ich da auch ein Stück weit die Hoffnung dran setze, dass wir mit den Dingen, die wir jetzt schon auf dem Tisch liegen haben, die Gespräche hoffentlich weiterführen.
Das würde ich gern ergänzen. Ich war ja in Ottawa und ich war in Busan und ich bin jetzt in Genf und ich rede hier mit vielen verschiedenen Staaten und man merkt wirklich, dass der Wissensstand sich immens verbessert hat. Wie Mehrwegsysteme aufzusetzen sind, wie Design for Recycling aussehen kann, was Kriterien sind, wie genau Abfallmanagement funktionieren kann mit Blick auf den informellen Sektor. Das alles hat sich wirklich drastisch verbessert, sodass es jetzt wirklich eher um das Recht geht. Also wie genau formuliert man es, aber weniger dann noch, was hinter den verschiedenen Konzepten steht. Also das wurde jetzt mittlerweile sehr, sehr gut verstanden und das, glaube ich, ist schon ein immenser Gewinn.
Frau Christoph, nochmal zur Einordnung. Ottawa, Busan, Genf, das sind die Orte, wo die UN-Verhandlungen stattgefunden haben zum Plastikabkommen.
Ganz genau.
Dann konzentrieren wir uns doch mal auf die Lösungen. Sie haben es schon angesprochen zu Beginn. Zum einen könnte man natürlich die Plastikflut eindämmen, indem man sie an der Wurzel bekämpft. Also sagt, wir beschränken die Plastikproduktion. Andererseits gibt es auch Konzepte wie Mehrweg oder Recycling. Was sind da die Unterschiede?
Genau, also ich denke, wenn man mal von der Kreislaufwirtschaftshierarchie wirklich ganz oben anfängt, dann steht natürlich die Reduktion an erster Stelle. Das bringt natürlich nur die Herausforderung, um wie viel können wir reduzieren? Also wie genau soll da das Ziel aussehen? Das müsste dann natürlich diskutiert werden. Dann kann man jetzt schon sagen, es gibt Plastikprodukte, die wir einfach nicht brauchen. Hochrisikokunststoffprodukte und Chemikalien, die besonders schnell in der Umwelt landen können. Das sind sehr schnelllebige Materialien, wie viele Einwegmaterialien, wie primäres Mikroplastik, was in vielen Gegenden dieser Welt immer noch in Kosmetikprodukten steckt. Da könnte man jetzt schon sagen, diese Produkte brauchen wir nicht. Und da könnte man schon festlegen, bis 2030, 2035, das ist dann zu diskutieren, möchte man diese Produkte nicht mehr auf dem Markt haben.
Das sind also so ganz kleine Peelingkügelchen, die ich beispielsweise in meinem Badezimmer finden würde.
Genau, wobei die in Europa jetzt eigentlich schon fast vom Markt verschwunden sind, in der Welt aber noch nicht. Darüber hinaus sind es natürlich auch das, was die EU schon zum Teil sich angeschaut hat, also die Strohhalme, die eigentlich nicht mehr vorhanden sein sollten, auch wenn ich da Implementierungslücken sehe, solche Sachen, wo man wirklich ganz klar sagen kann, das braucht niemand. Und da kann man dann auch sagen, hier sollte es globale Verbote geben und das gilt halt auch für einige Chemikalien. Und der nächste Hebel wäre dann zu schauen, okay, die Produkte, die wir nicht verbieten können, weil wir sie brauchen, wie können wir diese im Kreislauf führen? Und da geht es dann auch darum, die Systeme mitzudenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Lösung Mehrweg angucke, muss ich auch schauen, wohin kann ich denn meine Mehrwegverpackung zurückgeben? In welchem Spülzentrum kann sie denn gespült werden? Wie wird sie wieder zurücktransportiert? Und das Gleiche gilt ja auch für Recycling. Und wir müssen dann eigentlich auch schauen, welche Kunststoffe können wir besonders gut recyceln? Vielleicht sollte man sich dann auf die konzentrieren, sodass dann auch Recyclinganlagen aufgebaut werden können, die sehr viele Verpackungen aufnehmen können, die dann das gleiche Material haben und so halt einfach viel effizienter auch ökonomisch funktionieren können.
Eine andere Frage, die sich da anschließt, und ich muss sagen, Sie haben da schon alle wirklich wichtigen und wesentlichen Punkte aufgemacht, Frau Griesdorp. Weiterer Punkt ist dann die Frage mit Blick auf den Vertrag, mit welchen Instrumenten wir dann wirklich ganz konkret versuchen möchten, Plastik einzudämmen. Insbesondere auch die Plastikabfälle, die wir ja überhaupt erstmal als Anlass gesehen haben, so einen Vertrag zu besprechen. Denn natürlich kann man dann versuchen, über eine sogenannte Production Cap, also eine Produktionsbegrenzung, ja, mit so einer Art Vorschlaghammer die Produktion zu begrenzen und im Vertrag dann festzulegen, inwiefern sich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren die Produktion zu verhalten hat. Dann ist aber die Frage der politischen Machbarkeit solcher Instrumente. Und da haben wir, glaube ich, recht klar gesehen, jetzt in den 2,5 Jahren, die wir diesen Prozess begleiten, dass das einfach nicht möglich ist, dass da einfach massiver Widerstand, insbesondere von einigen Staaten kommt, solche Produktionsbegrenzungen, solche Production Caps auch zu akzeptieren. Und das bis Stand heute einer der Kerndiskussionspunkte ist.
Wer sind diese Staaten?
Das sind häufig Staaten, die Erdöl produzieren. Das sind beispielsweise Iran, Saudi-Arabien und Russland. Das sind Staaten, die sich sehr kritisch äußern, die einen wenig ambitionierten Vertrag möchten und auch sehr dezidiert diese Produktionsbegrenzungen entsprechend ablehnen.
An der Stelle ist vielleicht auch noch mal ganz gut zu erwähnen, Plastik besteht aus Erdöl.
Korrekt, genau. Genau. Und dann ist es halt auch so, wenn wir jetzt schauen, so ein Instrument wie eine Produktionsbegrenzung ist politisch nicht machbar. Mit welchen Instrumenten könnte man denn ein ähnliches Ziel erreichen? Also was müsste man denn für weitere Dinge überlegen, mit denen man auch eine Reduktion von Kunststoffen hinbekommt, ohne das explizit zu verbieten? Könnte man über das Design gehen? Könnte man über bestimmte Handelsbeschränkungen gehen? Könnte man vielleicht überlegen, nur einzelne Produkte zu verbieten? Wie es gerade schon angeklungen ist, könnte man vielleicht über bestimmte Verbote für Subventionen nachdenken. Das heißt, es gibt sehr viele andere Instrumente, die auch auf den Kunststoffmarkt einwirken können, die nicht explizit ein Verbot aussprechen, aber zumindest die Möglichkeit haben, dass wir die Produktion von Kunststoffen in eine ökologisch und sozial sinnvolle Richtung lenken.
Nur als ganz kurzer Hinweis, also sehr viel von Plastik ist das Ausgangsmaterial Erdöl, genauso wie bei den Chemikalien. Es gibt aber auch biobasierte Kunststoffe, nicht zu verwechseln mit biodegradierbaren Kunststoffen, wo das Ausgangsmaterial dann eben aus entsprechenden nachwachsenden Rohstoffen tatsächlich ist.
Ist das die bessere Lösung? Ist das Teil einer Lösung?
Ob das eine bessere Lösung ist, ist fraglich, denn so wie die momentan biobasierten und biodegradierbaren Kunststoffe tatsächlich aufgebaut sind, generieren sie auch Mikroplastik. Und das Mikroplastik, das diese Kunststoffe tatsächlich abgeben, wurde in Studien gezeigt, dass es ähnlich starke Effekte haben kann wie von herkömmlichen erdölbasierten Kunststoffen.
Das Problem bei kompostierbaren Biokunststoffen ist, wenn es dann halt auch auf der Verpackung steht, dass es natürlich dazu einlädt, die Verpackung einfach wegzuwerfen, weil man vielleicht davon ausgeht, wenn man sich vorher noch nicht damit auseinandergesetzt hat, ach, die kompostiert ja, die kann ich einfach hier entsorgen. Dem ist natürlich nicht so, sondern die kompostieren nur unter ganz besonderen Bedingungen und das hängt dann halt immer davon ab, welche Bedingungen, wie viel, wie ist die Luftfeuchtigkeit, sind da die verschiedenen Parameter, welche Mikroorganismen gibt es? Das heißt, das dann so zu beschildern, ist auf jeden Fall mit Blick auf Konsumenten, Konsumentinnen schwierig. Und was bei den biobasierten Kunststoffen auch eine Herausforderung ist, ist natürlich, woher kommt der Rohstoff? Ist es Zuckerrohr, der weit transportiert wurde? Kommt es aus Monokulturen? Und dann muss man sich natürlich auch immer noch, wenn man darauf dann geachtet hat und dass meinetwegen zertifiziert ist, das Ende des Lebenszykluses anschauen. Also wenn dieser Kunststoff dann entsorgt wird, kann der denn dann recycelt werden? Und da gibt es auch biobasierte Kunststoffe, die recycelt werden können, wie Bio-PE oder PET, aber auch viele, die halt in unseren derzeitigen Strömen, und jetzt schaue ich halt auf Deutschland, nicht recycelt werden können. Und die werden dann halt auch nur verbrannt. Das heißt, wir haben einen nachwachsenden Rohstoff, der dann am Ende verbrannt wird. Dessen muss man sich bewusst sein. sein, sag ich mal.
Das heißt, gerade die sogenannten biodegradierbaren Kunststoffbeutel haben alle Studien auch von uns gezeigt, dass die eben nicht in den Kompostieranlagen komplett degradiert werden, sondern dass vorwiegend der kristalline Teil der entsprechenden Kunststoffe übrig bleibt und somit relativ viele kristalline Kunststoffpartikel, die sehr schwer abbaubar sind, über den Kompost dann auf unsere Agrarflächen tatsächlich eingetragen werden. Und man findet leider Gottes auf Agrarflächen, wo Kompost von Kompostieranlagen aufgetragen wird, sehr viele Rückstände von diesen sogenannten biodegradierbaren Beuteln. Das heißt, als erste Take-Home-Message, man soll auch sein Biomüll nicht in biodegradierbaren Beuteln in den Biomüll schmeißen.
Sprich, da liegt dann wirklich Plastik neben meiner Karotte auf dem Acker.
Genau.
Dann sind wir ja doch wieder bei den Verboten. Und so ein Verbot, Frau Christoph, Sie haben das vorhin schon angesprochen, gibt es ja seit 2021 beispielsweise in der EU. Löffel, Teller und Gabeln aus Plastik, die sind verboten. Wer unterwegs einen Kaffee trinken will, der muss eigentlich den bereitgelegten Metalllöffel vom Anbieter nutzen. Wattestäbchen, die haben neuerdings jetzt so einen Papierschaft. Und statt Plastik Strohhalmen gibt es ja jetzt mehr solche aus Pappe oder Mehrweghalme aus Glas. Es ist aber längst nicht so, dass alles verschwindet. Also selbst wenn es solche Verbote gibt, wie wirksam sind die denn dann?
Das hängt natürlich immer davon ab, wie stark sie durchgesetzt werden. Also ob dann wirklich die kontrollierenden Behörden, die Ordnungsämter genug Kapazitäten haben, denn Kapazitäten sind ja oft das Problem, um wirklich umherzugehen und zu schauen und dieses Verbot dann auch durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, denn auch ich sehe oft noch Plastikstrohhalme und frage mich dann, sind das immer noch Restbestände, 4 Jahre später? Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Und ich möchte dann auch nochmal betonen, wenn man jetzt einfach ausweicht auf andere Materialien, wie zum Beispiel Papier oder Holz, dann ist das auch immer nicht ganz unproblematisch, weil das natürlich auch Ressourcen sind, die verbraucht werden. Und dementsprechend sollten wir halt einfach vorsichtig mit Einwegmaterial generell sein. Und wir haben ja gerade im Kaffeebereich, um da zu bleiben, haben wir Porzellan und haben Metallbesteck und sollten da wirklich auf Mehrweg setzen und dementsprechend Einwegkonsum insgesamt reduzieren und womöglich vermeiden.
Klar ist aber, der Berg an Plastikmüll, der ist ja nach wie vor da auf dieser Welt. Und Recycling spielt nach wie vor eine wichtige Rolle in diesem System. Wir haben eben schon gehört, das Ganze hat Grenzen. Müsste also die Plastikflut nicht schon im Chemielabor eingedämmt werden? Also da, wo eigentlich die verschiedenen Plastiktypen und Kunststofftypen hergestellt werden. Hella Forsch?
Natürlich sind gerade sehr viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, auch neue Kunststoffe gerade zu entwickeln, die möglicherweise dann weniger Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Das heißt, es bedarf tatsächlich eben auch, ich sage es mal, eine neue Generation an Kunststoffen, die weniger mit schädlichen Chemikalien ausgerüstet sind und somit eben auch weniger schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Und da sind gerade ganz viele neue Ideen auch auf dem Weg, auch in unserem Sonderforschungsbereich, wie man Kunststoffe tatsächlich eben auch anders denken kann und anders gestalten kann, sodass man schon bereits im Labor damit anfangen muss, neue, tatsächlich sichere und auch nachhaltigere Kunststoffe zu entwickeln.
Darf ich da eine Nachfrage stellen an den Herrn Laforsch? Es gibt ja die Chemikalienverordnung REACH auf europäischer Ebene und da sind ja einige Chemikalien festgehalten, die nicht eingesetzt werden dürfen. Das ist aber natürlich ein sehr langsamer Prozess, viele Genehmigungsverfahren. Es dauert, glaube ich, mehrere Jahre, bis da dann neue Chemikalien aufgenommen werden, wenn ich da richtig liege. Müsste das reformiert werden, damit wir da schneller reagieren können, wenn man feststellt, dass Chemikalien nicht im Kreislauf geführt werden können oder sogar gefährlich sind?
Also meines Erachtens ja, aber Sie haben wahrscheinlich auch von dem Plastchem-Bericht gelesen, dass es möglicherweise, die Zahlen sind noch nicht ganz genau, aber um die 16.000 Chemikalien in den Kunststoffen zu finden sind. Und diese Zahl muss man natürlich reduzieren. Bei vielen dieser Chemikalien kennt man die Auswirkungen noch gar nicht, sodass natürlich auch die REACH-Verordnung ein bisschen vereinfacht werden sollte, damit man schneller eben auch diese Stoffe mit aufnehmen kann.
Herr Laforsch, nennen Sie doch gerne noch mal kurz, was ist der Plastchem-Bericht
und von wem ist er? Das ist federführend auch von Martin Wagner in Norwegen. Und die haben die entsprechenden Chemikalien untersucht, die in unterschiedlichen Kunststoffarten zu finden sind und sind dabei auf ca. 16.000 Chemikalien gekommen, die man in den unterschiedlichen Kunststoffen, die handelsüblich auf dem Markt sind, momentan findet.
Also eine Unmenge an verschiedenen Stoffen, die da auch in irgendeiner Weise mit beachtet werden müssen. Mit Blick jetzt nochmal nach Genf und zu den UN-Verhandlungen. Wäre das eine Möglichkeit, wie man vielleicht noch die Bremserstaaten überzeugen könnte, also alternative Kunststoffe?
Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Verhandlungsspielraum. Und wie Sie gerade sagen, man muss, glaube ich, schauen, was bekommt man jetzt in den Vertrag? Also ist es wirklich die Reduktion oder sind es die globalen Verbote, Produktdesign und so weiter? Und alternative Materialien ist auch ein Artikel im Vertrag. Also das wird auf jeden Fall mit betrachtet. Und ich denke, es braucht jetzt wahrscheinlich Kompromisse zwischen all diesen Artikeln, damit es am Ende zu einem Resultat kommt. Aber, und da muss ich ein ganz, ganz großes Aber hinzufügen, da gilt es dann wirklich ganz genau hinzuschauen. Das heißt, viele Länder hier argumentieren für nationale Verpflichtungen, dass alles national gemacht werden soll, dass wenig global vorgegeben werden soll. Und das sehen wir hochproblematisch, denn wir sind ja hier zusammengekommen, um eine globale Lösung zu finden mit global verbindlichen Regeln. Das heißt, wenn wir jetzt am Ende, und wahrscheinlich kommt heute im Laufe des Tages ein neuer Compromise-Text, heißt das dann, also ein Kompromisstext des Verhandlungsführer. Und wenn man dann da reinschaut und sieht, der Vertrag hat all seine Zähne verloren, es ist wirklich nur noch nationale Verpflichtung, dann muss man sagen, besser kein Vertrag als einen schwachen Vertrag. Weil dann suggeriert man der Weltgemeinschaft, man hat das Problem gelöst und hat dann einen Vertrag, der eigentlich zu keiner Veränderung führt. Und das wäre auf jeden Fall das schlimmstmögliche Szenario gerade.
Was ist denn das Problem mit den nationalen Verpflichtungen?
Ein Problem ist es erstmal nur, wenn Länder eigentlich ihren Status quo weiterführen wollen. Das heißt, man müsste sich schon auf ein globales Rahmenwerk einigen. Also zum Beispiel globale Kriterien, wie Produktdesign aussehen kann, Design for Recycling und dann halt noch ein bisschen tiefer gehen. Wie gesagt, eine Liste an Produkten, die man verbieten möchte. Also ein globales Rahmenwerk, wo dann immer noch genug Spielraum ist für die Nationalstaaten, das dann umzusetzen. Also mit welcher Politik möchte ich das umsetzen? Möchte ich Incentivierung geben, also Anreize? Möchte ich Verbote direkt aussprechen? Das alles wird ja den Nationalstaaten dann erstmal überlassen und kann dann auch mit einem langen Zeitraum umgesetzt werden. Aber wenn diese globalen Regeln nicht gelten, dann ist eigentlich niemandem geholfen, weil dann heißt es eigentlich, wir machen weiter wie der Status quo. Und was ich hier noch mal kurz betonen möchte, wir haben hier über 300 der größten Unternehmen. Also zum Beispiel, was jeder kennt, Nestlé oder auch aus Deutschland Beiersdorf, Henkel, die Teil der sogenannten Business Coalition sind für einen ambitionierten Vertrag. Und die sagen, liebe Verhandler, liebe VerhandlerInnen, wir möchten globale Regeln, denn dann müssen wir uns nicht mehr an diesen Flickenteppich an Regulierungen halten. Und wir haben die Skaleneffekte, die wir brauchen. Und wir wollen auch nicht, dass unsere Produkte in der Umwelt landen. Das heißt, auch von Seiten der Unternehmen bekommen hier die verschiedenen Staaten sehr viel Druck. Und das wird halt einfach als Riesenmöglichkeit auch von Seiten der Unternehmen gesehen, hier was zu erreichen.
Und darüber hinaus muss man noch sagen, dass es schwierig ist, nur solche nationalen Alleingänge zu ermöglichen. Denn ein ganz zentraler Akteur im gesamten Verhandlungsprozess sind eben auch erdölproduzierende Staaten und Staaten, die eine starke petrochemische Industrie haben, also in eine Industrie, die beispielsweise Kunststoffe herstellt. Und das ist eigentlich kondensiert auf wenige Staaten und auch wenige Unternehmen. Und deswegen müsste man eigentlich für diese Staaten und Unternehmen einheitliche Regelungen einführen, damit das Problem auch relativ nah an der Wurzel adressiert werden kann, um überhaupt in der gesamten weiteren Wertschöpfungskette von Plastik Vorteile für die Umwelt auch zu bewerkstelligen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht diese globalen einheitlichen Standards haben, die auch diese sehr wichtigen Staaten und Unternehmen betreffen, dann kann man schon ein Fragezeichen dahinter setzen, ob sich am Plastikproblem an sich etwas lösen lässt, wenn wir nur weitergehen und vielleicht eher Richtung Design und Abfallmanagement gehen.
Und Herr Sebis, es gibt ja keine Weltpolizei, die jetzt irgendein Land dafür bestrafen könnte. Wie rechtlich bindend wäre denn so ein Plastikabkommen der Vereinten Nationen?
Nun, wenn es denn zu so einem Abkommen kommt, sind diejenigen Staaten, die das Abkommen unterzeichnet und auch ratifiziert haben, so Unterzeichnung und Ratifizierung sind zwei Begriffe, die im Grunde sagen, dass ein Staat sich an das Abkommen halten möchte. Wenn es also zu so einem Abkommen kommt, dann sind die betreffenden Staaten auch an die Inhalte verbindlich gebunden. Das heißt, sie müssten dann eigentlich auch die entsprechenden Klauseln, die im Vertrag sind, umsetzen. Das allerdings hat zwei Aspekte, die man damit bedenken muss. Zum einen, wenn die Verpflichtungen in dem Vertrag schwach ausgeprägt sind oder gar keinen wirklichen Inhalt haben, der zur Plastikreduktion zum Beispiel verpflichtet, dann bringt es auch nichts, an das Abkommen gebunden zu sein, weil es dann ja im Grunde nichts gibt, was es umzusetzen gilt. Und der zweite Punkt, das ist ein allgemeines Problem des Völkerrechts, dass Staaten, selbst wenn sie ein Abkommen unterzeichnen und ratifizieren, häufig nicht die Inhalte, die in diesem Abkommen enthalten sind, umsetzen. Das haben wir aber bei im Grunde allen völkerrechtlichen Verträgen, dieses Risiko, weil es, wie Sie schon richtig gesagt haben, keinerlei Weltpolizei gibt. Was man aber sagen muss, wenn Staaten ein solches Abkommen dann unterzeichnen, dann hat das auch eine sehr große politische Signalwirkung. Das heißt, dann gibt es verschiedene Akteure, beispielsweise aus der Zivilgesellschaft oder auch andere Staaten, die sehr, sehr gut begründet auf einen Staat zeigen und sagen können, du lieber Staat, hast dich doch verpflichtet, dieses und jenes zu tun, dann halt dich doch bitte dran. Das heißt, man hat ein sehr großes argumentatives Potenzial, um in den nächsten Jahren die Verpflichtungen auch einzufordern, auch eine ambitionierte Plastikpolitik zu verfolgen. Und was auch spannend ist, vor einigen Tagen ist ja das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zu Klimaverpflichtungen im Völkerrecht veröffentlicht worden. Und da hat dieser auch aus verschiedensten völkerrechtlichen Verträgen eine Pflicht zum Klimaschutz hergeleitet. Und wenn wir denn so ein Plastikabkommen haben, dann haben wir vielleicht auch Argumentationspotenzial, um vor anderen Gerichten bestimmte Plastikpflichten herzuleiten. Das heißt im Grunde, wenn es so einen Vertrag gibt, der Verpflichtungen beinhält und Staaten sich nicht vielleicht sofort an diese Pflichten halten, gibt es doch schon gewisse argumentative Hebel und einen großen politischen Druck, der sich daran anschließen kann.
Wir sind am Ende dieses SWR-Forums auf SWR-Kultur. Und deshalb an Sie alle nochmal die Frage, wie lässt sich die Plastikflut noch stoppen und gelingt es noch? Herr LaForge.
Zum einen brauchen wir, wie jetzt in der letzten Stunde angesprochen, natürlich ein globales Abkommen, denn das Ganze ist natürlich nicht nur ein lokales, sondern ein globales Problem. Trotzdem kann jeder auch selbst ein bisschen was dazu beitragen, das heißt auf To-Go-Produkte verzichten und von Einwegprodukten weggehen und natürlich auch versuchen, Verpackungen zu vermeiden, Verpackungsmüll zu vermeiden, möglicherweise auch die Bestellungen, die man jeden Tag tätigt bei den entsprechenden Anbietern online, wo natürlich auch sehr viel Verpackungsmüll mit dabei ist, dass man das eben reduziert und natürlich auch, dass man beim Einkaufen eine Tasche mitnimmt, auf Tüten, auch auf Papiertüten verzichtet. Die Tasche kann auch auf Kunststoff sein. Aber dass man tatsächlich eine Tasche mitnimmt, die man immer wieder verwendet, dann würde man schon einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Herr Seebes.
In meinen Augen sind zwei Punkte sehr relevant, nämlich Beharrlichkeit und Hoffnung. Beharrlichkeit einmal deswegen, weil sich in Umweltfragen immer wieder zeigt, dass Ausdauer und Motivation von Menschen, die ein Interesse am Umwelt- und Klimaschutz haben, der größte Faktor ist, wie es überhaupt zum Erfolg kommen kann. Auch jetzt in den Verhandlungen zum Plastikabkommen, es ist immer wieder sehr motivierend zu sehen, wie verschiedene soziale Akteure, zum Beispiel die informell im Abfallsektor Beschäftigten oder Staaten aus dem globalen Süden, den Druck aufrechterhalten und so die Verhandlungen weiter voranbringen und den Druck aufbauen. Und diese Beharrlichkeit ist es in meinen Augen, die es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren dazu führen wird, dass wir ein Plastikabkommen möglicherweise haben. Und auch die Hoffnung, dass solche Dinge überhaupt funktionieren können. Denn ohne einen optimistischen Blick in die Zukunft, gehe ich stark davon aus, werden wir das mit zahlreichen Umweltproblemen nicht hinbekommen. Aber mit Beharrlichkeit und Hoffnung ist das, glaube ich, sehr gut machbar.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube echt, Beharrlichkeit, Hoffnung, gerade was die Verhandlungen hier in Genf angeht. Wir haben hier ganz viele Länder, die ambitioniert sind. Das ist die große Mehrheit, ehrlicherweise, die vorangeht, die sehr, sehr gute Vorschläge macht. Hier einfach weiter wirklich nach Genf schauen, auch die nächsten Jahre, wenn wir dann das Abkommen umsetzen, hoffentlich. Und für jeden Einzelnen würde ich wirklich sagen, neugierig sein und Sachen ausprobieren. Also Herr LaForge hat es gerade angesprochen, wenn man Sachen bestellt, da gibt es auch schon Mehrweglösungen zum Teil. Wenn man sieht, dass es die gibt, einfach in einer Mehrweglösung bestellen. Also wirklich auch bei Paketen zum Teil. Und wenn man in ein Café geht, wir haben in Deutschland die sogenannte Mehrwegangebotspflicht. Das heißt, wir alle haben ein Recht darauf, unseren Kaffee in einem Mehrwegbecher zu bekommen. Das ist nicht immer überall angezeigt, weil das für die Gastronomien nicht immer einfach umzusetzen ist, weil sie den Platz nicht haben. Aber da ist meine Empfehlung, einfach mal nachfragen. Also neugierig sein, neue Lösungen ausprobieren, die Augen offen halten und den Mut nicht verlieren.
Resolution gegen Plastikmüll. Wie lässt sich die Plastikflut noch stoppen? Das war unser Thema im SWR-Forum auf SWR Kultur. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Ökologen und Mikroplastikexperten Professor Dr. Christian LaForge von der Uni Bayreuth, Giacomo Seebes, Jurist vom Wuppertal-Institut und Verpackungsexpertin Laura Christop vom WWF. Ich bin Janina Schreiber und sag hiermit Tschüss.